Was haben wir bereits abgesehen? Wir haben hier eine analoge Quelle, wir haben hier einen Filter, das die Verhältnisse hier eindeutig machen soll. Das heißt, wir haben hier eine Abtasteinheit, wir haben hier eine Quantisierungseinheit, wir haben hier Pulscode-Modulation. Das heißt, auch hier sind wir auf einer Ebene, wo wir nur mit Bits, die zusammengefasst sein können, zu Symbolen hier operieren. Das heißt, ob hier sind wir auf einem Binärstrom. Das heißt, wir haben bis jetzt betrachtet hier, das haben wir nicht gewesen, wir haben jetzt da hier Demodulation hier mit Terafilter und Matchfilter kennengelernt. Das heißt, wir haben hier einen Kurzschluss gemacht, das ist alles übersprungen hier und wir sind hier hergekommen. Ja, das heißt, wir haben hier einen Demodulator gehabt, einen Zera. Den Demodulator hier, den Modulator für Trägermodulation haben wir noch nicht behandelt. Erst den müssen wir auch überspringen. Wir haben aber den Zera schon angedeutet, der die Kanalübertragungsfunktion wieder rückgängig machen muss. Dann das Matchfilter, den Entscheider. Ja, und dann sind wir sozusagen hier wieder bis hierher gesprungen. Dann könnten wir hier in diesem Zweig wieder fortsetzen. Das heißt, die Module, die uns noch fehlen, sind hier Quellcodierung. Verschlüsselung werden wir nicht machen, aber Kanalkodierung. Line-Code und Impulsformung haben wir schon bei der Basisbahnmodulation besprochen. Das heißt, wo die Impulse geformt werden mit dem Ziel, hier eine bestimmte spektrale Form zu erreichen. Ja, dass hier eine Nullstelle zum Beispiel bei der Frequenz 0 oder eine Komponente hier, um den Takt wieder zu gewinnen, hier eine starke Komponente, auf die eine PLL zum Beispiel locken kann oder so. Und das fehlt uns noch. Ja. Also wir haben ein paar große Kapitel noch vor uns, wobei Quellcodierung eher ein kleineres Kapitel ist, aber sehr wesentliches, Kanalkodierung und hier Modulation. Das heißt, alles, was hier mit sinusförmiger Modulation, das heißt Bandpassmodulation zu tun hat. So, auf der Empfangseite natürlich dann dieses Gegenstück, das gehört zu dem da, oder? In Zera wird kaum mehr vorkommen, aber Matchfilter-Entscheider haben wir bereits. Zum Kanalcoder gehört natürlich der entsprechende Decoder. Der kommt dann im übernächsten Kapitel, oder eigentlich im nächsten, weil das ist ja jetzt schon die Quellcodierung. Dieses hier wird gestrichen und die Quellcodierung ist das, womit wir uns jetzt beschäftigen. Ja, das heißt, wir sind in diesem Diagramm, wie gesagt, an dieser Stelle oder dann entsprechend halt zum Dekodieren an dieser Stelle. Ja, das heißt, das ist die erste Stelle, sozusagen, nachdem wir hier einen binären Strom haben. Ja, wir haben bereits ein paar Dinge vorausgesetzt hier, beim Rechnen, Quelle, faire Quelle und so weiter. Das heißt, wie bringt man einer Quelle bei, dass sie fair ist? Ja, im Wesentlichen ist es die Zielsetzung hier für die Quellcodierung. Ja, das heißt, wir haben eine Quelle hier, mal prinzipiell analoge, in einer analogen Form. Das wird abgearbeitet hier, abgetastet, quantisiert, in binäre Symbole umgesetzt und die Analyse, sozusagen die Information, die in diesen binären Symbolen drinnen steckt, kann entweder optimal sein oder es kann hier noch sehr viel Redundanz drinnen stecken. Das heißt, die primäre Aufgabe der Quellcodierung hier ist es, die Redundanz, die hier in diesem Binärstrom an dieser Stelle herrscht, herauszunehmen und hier sozusagen null Redundanz oder annähernd null Redundanz drinnen zu haben. Ja, warum? Im Wesentlichen bedeutet das nichts als Abspecken von Bits. Ja, also Information mit kürzeren Bit-Wörtern oder Symbolen hier darzustellen. Das heißt, wenn ein Bit nicht vorhanden ist, braucht es nicht übertragen zu werden. Das heißt, ich schmeiße alle Bits hinaus, die keine Information tragen. Ja, also Ballast abspecken, wenn Sie so wollen. Ja. Das ist die große Aufgabe dieser Quellcodier-Vorganges hier. Und hier gibt es im Wesentlichen ein Paradeverfahren, Huffman-Coding, ein paar andere Dinge werden wir uns noch anschauen, aber das sind Kochrezepte, da füllt man ein und hinten kommt richtig raus. Ja? Also viel mehr wird es hier nicht besonders viel sein. Was wir hier noch an neuen Dingen hineinbringen, ist einmal das erste Mal hier, sich ein bisschen Gedanken zu machen, was ist überhaupt Information und was ist die mittlere Information hier, und die werden wir dann als Entropie bezeichnen. Das heißt, die Thematik dieses Blogs hier ist Gegenstand jetzt dieses Kapitels. So, wir werden kennenlernen Information und Entropie und dann kochrezeptartig, welche Quellcodierverfahren die es gibt. Das ist hier ganz ein grober Überblick hier und geht nicht besonders ins Detail hier. So, Informationen zu bilden. Die Frage, die man sich stellen könnte, ist es sinnvoll, die Symbole, wie sie die Quelle mit entsprechender Umsetzung, PCM-Umsetzung hier produziert, auch so wie sie vorliegen, zu übertragen. Da gibt es wahrscheinlich ein eindeutiges Nein. Ja, das heißt, das ist sicherlich, wenn ich hier im Sinne von Optimierung spreche, das heißt, Ballast herauszunehmen, Informationsrate zu erhöhen hier, das heißt wirklich Informationstransport bezogen auf die Zeiteinheit, dann muss ich mir irgendetwas anderes überlegen und zumindest gewährleisten, dass ich hier nahe dem Optimum bin und mich nicht darauf verlassen, dass es von außen schon gegeben ist. Ja, das heißt, wir haben prinzipiell könnten wir hier einen Text haben. Text besteht aus Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen und so. Das wäre sozusagen das Format oder das Alphabet, wie sich die Quelle präsentiert. Ja, das heißt, ein bestimmtes Alphabet, wie die Quelle eben auch mit in Erscheinung tritt. Ja, hier in Form eines Textes zum Beispiel. Ja, das heißt, aber hier einen Symbolstrom, Buchstabe A, B und so weiter, werden die einzelnen Symbole, die da drinnen stecken. Ja, und ich setze es um auf ein binäres Format. Das heißt, ich möchte bei der Übertragung nur 0-1 Entscheidungen haben. Warum? Das war das Thema der digitalen Kommunikationstechnik. Warum möchte ich hier von Symbolen auf irgendeine binäre Form kommen?
Weil man dann einfach detektieren kann?
Einfacher detektieren kann, ja, das heißt einmal verlässlicher detektieren kann. Ich könnte mir zum Beispiel, was hier den Buchstaben A, also die Vielfalt hier, mit das, was da hier auftritt, in verschiedenen Spannungsbögen hier mal vorstellen. Ja. Nur um eine Hausnummer zu nennen, könnte 40 verschiedene Spannungsbögen hier hernehmen und jedem Spannungsbogen ein bestimmtes Symbol willkürlich einmal zuordnen. Ja. Das heißt, ich muss wieder die Entscheidung in einer Amplitude treffen. Ja. Das heißt, den exakten Wert, dann alles in den exakten Wert, diese Amplitude hier haben. Und das möchte ich natürlich umgehen, das heißt, ich breche es so weit herunter, dass es nur mehr auf die Entscheidung der Polarität ankommt. Ja, dann habe ich den Vorteil, Kollege bereits erwähnt hat, dass ich hier von der Amplitude unabhängig bin. Ja, das ist immer das gleiche Bild hier bei der digitalen Kommunikation. Vermeide alles, was irgendwie in der Amplitude drinnen steckt, die Information, die übertragene Nutzinformation drinnen steckt. Warum? Weil die Störung genau auf die Amplitude immer losgeht. Ja, das habe ich gegeben und der auch dort natürlich den meisten Schaden anrichten kann. Wenn ich nur auf die Polarität schaue, dann ist es natürlich auch nicht so, dass da keine Fehler passieren. Ja? Aber die Störung muss schon ein bisschen massiver wirken hier, um die Polarität umdrehen zu können. Ja? Das heißt, es ist offensichtlich, dass dieser Binärstrom besser geeignet ist hier, als ein Symbolstrom hier für die Übertragung. Der Nachteil ist natürlich, das muss man auch natürlich klar sehen, der Nachteil ist, dass üblicherweise die Bandbreite erhöht wird. Ja? Das heißt, haben wir bei PCM bereits gesehen, wenn ich jetzt Amplitude für einen Symboltag eine bestimmte Amplitude habe hier, mit einer bestimmten Auflösung, bestimmten Binärwort entsprechend, dann muss ich die natürlich sozusagen zeitmäßig auflegen, um die einzelnen Entscheidungen treffen zu können. Ja? Damit habe ich natürlich eine längere Symboldauer, entweder, das heißt, ich habe eine langsamere Übertragung, oder wenn es ein Echtzeitdienst ist, das heißt, ich muss in diesem gleichen Zeitintervall, so wie die Quelle die Information liefert, auch an die Gegenstelle liefern, so die Sprache, ne, dann hilft es natürlich nichts, aber ich rede hier an der Gegenstelle, dann muss das im selben Geschwindigkeitsfluss erleben, diese Sprache. Ja. Da muss ich natürlich eine höhere Bandbreite, also kürzere Impulse nehmen und auf den Zeitgesetzen aufrichten, bedeutet das eine höhere Bandbreite. Und zwar, wenn man ehrlich ist, eine signifikant höhere Bandbreite. Also ganz umsonst kommt der Vorteil nicht. So, das heißt aber, der binäre Strom hier hat nicht nur den Vorteil, dass er natürlich hier sicherer und einfacher zu detektieren ist, verlässlicher zu detektieren ist, sondern er hat auch die besseren Möglichkeiten hier bezüglich Speicherung, Verarbeitung und alle anderen Schritte, die hier noch nachkommen können. Ja? Von Speicherung ist gar kein so ein unwesentliches Argument. So, das heißt, der Sachverhalt, der hier übrig bleibt, ist, das heißt, das Quellalphabet muss ich sozusagen auf ein bestimmtes Signalalphabet hier in unserem Sinne, hier haben wir ein binäres hier, abbilden, und zwar eindeutig abbilden und natürlich auch wieder daraus zurück in die andere Richtung kommen können. Das heißt, bei der Übertragung wollen wir mal prinzipiell einmal voraussetzen, wir wollen einen Linearstrom haben. So, das ist, was ich hier schon angedeutet habe, wenn ich einfach so die Straightforward-Idee hernehme, verschiedene Spannungspegel herzunehmen, dann habe ich natürlich nicht den Vorteil, hier auf die Polaritäten schauen zu können. Ja, das heißt, erstens ist es unpraktisch, wie die Detektion nicht besonders sinnvoll, das könnte auch physikalisch nicht besonders sinnvoll sein, wenn die Spannungswerte nicht alle unterstützt werden von dem Medium und so weiter. Ja, also, Schlagwort ist hier, geringe Flexibilität. Wenn ich digital werde, habe ich eine hohe Flexibilität. Ja, das heißt, ich habe die kleinste, heruntergebrochen auf die kleinste Einheit, die möglich ist, eine Ja-Nein-Entscheidung, und daher kann ich das zusammensetzen, wie ich möchte. Das heißt, ich kann mir Gebilde hier bauen, daher die höchste Flexibilität. Das heißt, man versucht so schnell als möglich auf eine binäre Darstellung umzusteigen. So, das heißt, wir können diese Quellinformation als binäre Codewörter direkt im Basisband hier übertragen. Das heißt, so wie wir das vorher gemacht haben bei PCM, wie wir unsere Beispiele gerechnet haben hier, oder wenn es hier Probleme gibt bei der Übertragung in diesem Frequenzbereich, muss ich das dann noch modulieren. Das heißt, einen Träger die Information aufprägen, um hier das Spektrum von sehr tiefen Frequenzen, also zentriert um die Frequenz 0 herum, in eine höhere Lage zu bringen. Ja? Wenn dieses notwendig ist, und das liegt in der Physik des Kanals, man kann auch noch andere Gründe haben, aber im Wesentlichen, wenn ich Funk verwenden möchte, dann muss ich zu höheren Frequenzen gehen, weil das Medium sozusagen diesen Frequenzbereich benachteiligt. Ja? Oder entsprechend bei der Umsetzung dann den anderen bevorzugt. Ja? Das Ziel der Weltkodierung ist es, die Redundanz, die die Quelle von ihrer Natur her produziert, zu reduzieren. Ja? Im idealen Fall komplett zu eliminieren. Das heißt, Ballast abspecken. Ja? Wie kann ich das erreichen? Das heißt, die Werkzeuge, die wir dazu haben, kommen aus der Informationstheorie. Informationsverarbeitung, Informationstheorie. Das heißt, da gibt es eindeutig Werkzeuge hier, wie man hier vorgehen kann, um die Redundanz zu eliminieren. Die Informationstheorie ist immer das, was am abgehobensten oben liegt. Ja? Das heißt, da sind keine Signalformen damit verbunden, sondern da oben gibt es nur Wahrscheinlichkeit. Ja, das ist die oberste Ebene und daher ist es eine sinnvolle Ebene dann, wenn wir irgendwelche Grenzwerte ausloten wollen. Ja? Das heißt, was ist wirklich möglich? Ja? Solche Fragen zu klären. Leider gibt es uns keine Hinweise, wie wir dieses ingenieurmäßig umsetzen. Ja, das heißt, da ist ein bisschen Kreativität gefragt und wir sind noch immer relativ weit von diesen Grenzwerten entfernt. Ja, der letzte große Schritt, den wir in Richtung Grenze sozusagen gemacht haben, war der, den wir Turbocodes eingeführt haben. Vielleicht haben Sie das Wort schon einmal gehört. Das heißt, ein Codierverfahren, das ist ein Kanalkodierverfahren dann. Ja, das heißt, um Fehler, die aufgetreten sind, wieder zu beseitigen, war der letzte große Schritt sozusagen hier diese Turbocodes, die uns dieser Grenze einen großen Schritt näher gebracht haben. Aber nach wie vor sind wir noch immer von dieser Grenze entfernt. So, ohne jetzt große geschichtliche Exkursion zu machen, es gibt ein paar Namen, die hier damit mit Informationstheorie verbunden sind. Das sind Hartley und Nyquist. Und dann natürlich Shannon 1948. Ja, das heißt, wir haben zwei, oder der Shannon hat das dann zusammengefasst, Ideen und Ansatzweise, was ja bereits hier enthalten. Also hat man auch manchmal Shannon Hartley gesetzt dazu, zu manchen Codiertheoremen hier. Aber im Wesentlichen hat Shannon das dann auf den Punkt gebracht und sauber, sehr einfach hier dargestellt. Also es ist schon relativ alt, also 1948 ist schon ein Zeitchen her. Seit diesem Zeitpunkt hat sie nicht besonders Wesentliches getan, muss man ehrlich sein. Ja, das heißt, entweder mangelt es uns an Kreativität oder es ist wahrscheinlich nicht mehr viel mehr drinnen, aber da bin ich nicht davon überzeugt. Ja, ich glaube schon, dass noch einiges möglich ist. Es sind immer so wie Sprünge, ja, so wie man sich magnetische Bezirke hier irgendwie ausrichten. Blockwände, weiße Bezirke, wenn man das ein Begriff ist, hohe Feldstärke aufprägen, dann irgendwann haben sie einmal einen Wert erreicht, dann springt es und plötzlich haben sie ein großes Gebiet oder ein Gebiet wesentlich vergrößert und so ähnlich ist es auch hier. Wenn sie ein neues Gesetz haben, eine neue Technologie haben, plötzlich haben sie wieder einen großen Spielraum und große Errungenschaften. Und so geht es halt auch irgendwie sprungförmig. So, wir haben hier eine Nachricht, wir haben hier einen Coder, wir haben hier einen Kanal und hier einen Decoder. Ja, das heißt, am Kanal tritt Störung auf, der Coder, der produziert irgendwelche Signale. Das heißt, wir haben mal ein paar Begriffe, die wir ein bisschen erläutern müssen. Ja, so ein bisschen ein Wörterbuch und so andere. Das ist Formatierung. Ja, das heißt, Formatierung bildet die natürlich auftretende Information der Quelle auf standardisierte digitale Kurvenformen oder Formate ab. Ja. Zum Beispiel hier PCN, haben wir schon kennengelernt. Ja. Quellcodierung, reduziert die Redundanz, diese Ziele. Verschlüsselung. Verschlüsselung heißt Geheimhaltung der Nachricht. Das heißt, für nicht berechtigte Benutzer darf es auf die Information nicht extrahierbar sein. Kanalkodierung. Die Kanalkodierung kommt zwar später, ist aber ganz sinnvoll hier an dieser Stelle kurz zu erwähnen. Das heißt, die Kanalkodierung fügt wieder Redundanz dazu zu diesem Binärstrom. So, Quellkodierung reduziert die Redundanz, Kanalkodierung fügt sie dazu. Scheint offensichtlich ein Widerspruch zu sein. Diesen Widerspruch kann man sehr leicht auflösen, wenn man sich die Zielsetzungen hier vor Augen hält. Das ist nämlich hier die Redundanz herauszunehmen, weil sie keine Information überträgt und daher den Kanal nicht belastet. Also Vermeidung von unnötig übertragenen Bits, während hier die Redundanz dazugefügt wird mit dem Ziel, der Gegenstelle die Möglichkeit zu geben, hier falsch detektierte Bits dann doch noch in richtige umzuwandeln. Ja, das heißt, der Detektor macht eine bestimmte Anzahl an Fehlern, die sind unvermeidbar. Ja, das hängt vom, wie wir bereits gesehen haben, vom SNR ab. Ja, der Wesen vom SNR. Wenn das SNR schlecht ist, dann macht er eben viele Fehler. So, das heißt, die Kanalkodierung fügt zu diesem Stromredundanz in Form von redundanten Bits, sogenannten Paritätsbits, dazu. Diese Paritätsbits können im Nachhinein, wenn der Detektor den Fehler schon gemacht hat, erkennen, an welcher Stelle dieser Fehler ist und brauchen natürlich durch die lineare Gestalt dieses Bit nicht mehr umzudrehen. Das heißt, die Information, die hier in Form von Redundanz mitgegeben wird, diesem Symbol, diesem Bitstrom, wird beim Detektor ausgenutzt, oder beim Empfänger muss man sagen, also nach dem Detektor ausgenutzt, um Fehler, die ohne diese Möglichkeit hier nicht delegiert werden können oder ausgebessert werden können, hier festzustellen, dass doch Fehler aufgetreten sind, die umzudrehen. Ja, das heißt, den Detektor im Nachhinein zu verbessern. Und zwar verbessern im Sinne von Reduktion der Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Ja, das heißt, die Aufgabe dieser Redundanz da drinnen ist eine vollkommen andere, als nicht nur die Information zu übertragen, sondern dem Detektor zu helfen, Fehler, die er gemacht hat, zu erkennen und hier Buße zu tun und die Bits wieder umzudrehen. Ja? So, Reincoding und Pulsformung ist auch hier noch ein Thema, das heißt spektrale Anpassung der Symbole an die frequenzmäßigen Gegebenheiten, die der Kanal aufgrund seiner Natur eben hat. Ja, das heißt, das sind so Dinge, die hier in Erscheinung treten. Und wir beschäftigen uns hier in diesem Kapitel mit der Quellcodierung. So, oft vorkommen die Begriffe hier. Mit den meisten von Ihnen wird ja diese Begriffe bekannt sein. Das heißt, was ist ein Symbol? Ein Symbol ist einmal prinzipiell ein Vertreter eines Alphabets. Weil wir bis jetzt nur binäre Alphabete betrachtet haben, das heißt, zwei Symbole da drinnen sind, nämlich das 1 und das 0, ist es in unserem Fall auch ein Bit gewesen. Generell könnten hier mehrere Bits zu einem Symbol zusammengefasst werden, wie wir das bei PCN zum Beispiel haben hier. Und hier ist der Begriff hier eines Symbols. Was ist Bot? Bot ist die Symbolrate, das heißt hier in Symbole pro Sekunde. Ja, also wir haben das eine die Bit-Ebene, das andere ist die Symbolebene, die darüber liegt und auf der Bit-Ebene aufbaut. So, ein Bit in unserem Sinne ist ein numerischer Wert der Information eines Symbols. Ja, wir werden zur Information der Darstellung der Information, Äußerung, wie schaut Information aus, gleichkommen. Die Bitrate ist die Informationsübertragungsgeschwindigkeit oder Durchsatzanalyse hier, Informationsrate, wie schnell kann Information in einer Zeiteinheit übertragen werden. Da wir Informationen Bits messen, messen wir das natürlich in Bit pro Sekunde. Und eine Nachricht generell ist halt nichts anderes, eine sinnvolle Abfolge von Symbolen. Also irgendein Text, eine Buchseite oder so irgendwas, wäre zum Beispiel eine Nachricht. Eine Zusammenstellung hier kommt der Anwendung wichtiger hier von Symbolen. So, bevor wir uns der Quellcodierung von ihrem Wesen her nähern, ein Beispiel hier über die Entropie, und zwar die Entropie als Informationsmaß hier, nur als Motivierungsbeispiel. Ja, das heißt, bevor wir uns jetzt im Detail auseinandersetzen mit Quellcodierverfahren, hier ein kleines Beispiel, das uns intuitiv aufgrund der Aufgabenstellung hier den Begriff der Information und Entropie näher bringen. Und zwar hoffentlich auf eine natürliche Art und Weise. So, gegeben wäre hier eine Urne mit 16 Bällen. Diese 16 Bälle haben Nummern. Ja, auf den 16 Bällen stehen Nummern. 4 Bälle sind mit 1 beschriftet. 4 Bälle sind mit 2 beschriftet. 2 Bälle sind mit 3 beschriftet. Und 2 Bälle sind mit 4 beschriftet. Und jeweils 2 Bälle sind mit 5, 6, 7 und 8 beschriftet. Ja? Das heißt, es gibt einmal eine unterschiedliche Anzahl da drinnen mit gleichen Beschriftungen. So, und das Experiment, das hier durchgeführt wird, ist ein Zufallsexperiment. Das heißt, das besteht darin, dass man einer Person sagt, sie soll einen dieser Bälle ziehen. Und man hat eine zweite Person, die soll dann erraten, was auf diesem Ball für eine Nummer steht. Ja, das heißt, und zwar in einer bestimmten vorgegebenen Art und Weise. Ja, und zwar die vorgegebene Art und Weise ist die, dass er Fragen stellt, die derjenige, der den Ball gezogen hat, nur mit Ja und Nein beantworten muss. Ja, das ist ganz wichtig für dieses Beispiel. Ja, dass er kann nur sagen, ja, es stimmt oder es stimmt nicht. So, besucht ist, welche Fragestrategie liefert das richtige Ergebnis unter der Bedingung, natürlich, man lernt nur fragen, wie wir das auszufinden. Ja. Aber die Nebenbedingung ist die, möglichst wenige Fragen zu stellen. Ja. Das heißt, derjenige sozusagen, der hat gewonnen, der mit den wenigsten Fragen, und zwar im Mittel, hier das richtige Ergebnis, zum richtigen Ergebnis kommt. Ja. Das heißt, wie lange muss er raten, um diese Zahl, die auf dem Ball da draufsteht, zu bestimmen. Das heißt, es gibt nur eine einmalige Angelegenheit hier, er zieht nur einen Ball, hat eine bestimmte Möglichkeit hier, einen bestimmten Ball zu nehmen, und der andere hat dann mehrere Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Ja, der andere darf nur mit Ja, Nein antworten. So, die Analyse ist einmal prinzipiell hier, ich kann hier das Ziehen eines Balls, das heißt die Nummer, die auf dem Ball steht, als Zufallsvariable X bezeichnen und kann mir meinen Ergebnisraum einmal feststellen. Nämlich, er kann sein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das heißt, das sind diese Zahlenwerte, die da drinnen sind. Und eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Ja, das heißt, ein Viertel zum Beispiel für 1, ein Viertel hier für 2 und so weiter. Das heißt, das berücksichtigt, wie viele Bälle in der Urne mit der gleichen Zahl sind. Ja? So, das heißt, jetzt kommen wir zur Strategie 1. Das ist die erste naheliegende.
Zwischenfrage, das heißt dann, hier ein Ball mit.
Sind in Summe 20 sonst.
Bitte?
Es sind in Summe 20 Leute.
So, vier Bälle sind mit 1 beschriftet. Ja? So, vier Bälle sind mit 1 beschriftet. Ja? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ein Viertel.
Es sind nur die 5, 6, 7, 8. Also
die letzten vier sind, ja, Müll müsste ein Ball sein. No? Achso, okay. Ah, zwei Bälle mit vier, ja, das habe ich offensichtlich kopiert. Ja, da geht ein Ball, ja. Ja. Also bitte verändern. Ja. Sonst kommen wir natürlich nicht auf den Sample Space. Das ist nur weit aufgefallen. Sie sind vorher für eigentlich auch schon draufgebildet. Ja. Naja, manche Wähler halten sich vor, die gibt es. Gut. So. Aber die Fragestellung ist klar jetzt, ja? Und das Experiment ist klar. Gut. So, das heißt, die erste naheliegende Idee ist, den Fragenden hier sagt einmal, okay, die 1 kommt viermal vor und die 8 kommt nur einmal vor. Daher nehme ich natürlich oder frage ich zuerst nach denen, wo mehr drinnen sind. Das ist irgendwie logisch, weil der hineingreift, hat er natürlich eine höhere Chance hier, die 1 zum Beispiel zu ziehen, als die 8 zu ziehen. Ja? So, also schauen wir, wie das Ganze sich beim Experiment ausschaut. Ja? Das heißt, der Fragende fragt hier mit folgender Sequenz, kann ich hier in diesem Baum zusammenstellen? Ja? Der fragt einmal, ist der Wert 1? Ja? Warum? Weil 1 kommt viermal vor, 8 kommt weniger oft vor. So, dann kann vielleicht ein Ja kommen, dann ist er fertig. Ja? Dann hat er Klick gehabt. Ja? Gute Sache, wir brauchen natürlich unendlich viele Versuche, wie Sie wissen. Ja? Ein bisschen schwierig dann. Aber gut, zum Beispiel hier wäre nicht 1. Ja? Dann sagt er einmal Nein. Der darf nur mit Ja, Nein antworten. So, dann fragt er, na, ist vielleicht die 2? Ich habe das nämlich so gestaffelt, dass nämlich die Fragesteller 1, 2 und so weiter entsprechend der Möglichkeiten, die hier von den Wellen, die beschriftet sind, in dieser Reihenfolge ist. Ja? Ja, wenn ein Ja kommt zum Beispiel, dann ist er fertig. Dann hat er es gefunden. Wenn nicht, dann muss er weiter fragen. Ja? Solange bis also bei der Frage angelangt ist, ist die Zahl 7. Dann gibt es zwei Möglichkeiten und dann muss irgendeine davon sein. Ne? Also entweder kommt Ja, dann ist es die 7, oder es kommt Nein, dann weiß er ebenfalls, dass es hier die 8 ist. Ja? Das heißt, ich muss diese Entscheidung hier abarbeiten. Und Sie sehen immer, hier bin ich mit dem ersten Versuch schon zum richtigen Ergebnis gekommen, hier mit dem zweiten. Das heißt, eine 1 wäre sozusagen, jetzt ist es aus. Ja? Natürlich, wenn hier kann nur eine 0 stehen, weil wenn ich alles durchgefragt habe, dann kann es nicht mehr dieses sein. Ja? Weil die Wahrscheinlichkeit des Sample Spaces ist 1 bekannt. Ja? Das heißt, irgendwo muss da drinnen sein, wenn irgendwas verschwindet, keine Magier im Werk sind oder so. Gut, das ist ja eine Fragestellung, okay, und da kann man jetzt so sagen, naja, jetzt macht er das diesen Versuch ja nicht einmal, sondern macht ihn öfters. Ja? Und er würde es natürlich herausfinden, eine mittlere Zahl angeben, wie oft er fragen musste, bis dass er die richtige Zahl erraten hat. Ja, das heißt, ich gewichte das jetzt hier, meine Fragestellungen hier, das heißt, ich mache hier einen Mittelwert hier und bestimme hier, das heißt, die Zahl 1, die Wahrscheinlichkeit dafür ist ein Viertel, weil vier Bilder drinnen sind, für die ebenfalls und so weiter. Das heißt, da ist es natürlich nur mehr ein 16. So, wenn ich mir hier diesen Mittelwert hier ausrechne, auf dieser Formel hier, dann komme ich hier zu dem Wert 3,1875. Das heißt, er muss im Mittel hier, zum Beispiel, wenn er 100 Mal das Ganze macht, würde er ungefähr, ja, so ein bisschen ein Problem mit 31 oder 32 Mal hier beim dritten Mal sozusagen den richtigen Zahlenwert erraten. Ja. Das heißt, ich habe hier eine Wahrscheinlichkeit, muss mindestens im Schnitt mindestens 3 Fragen stellen. Ja. Das heißt, mit der vierten Frage aber dann das richtige Ergebnis. Ja? So, das heißt, ich habe hier, jetzt ist die Frage, gibt es vielleicht eine andere Strategie, wo ich vielleicht schneller zum Ziel kommen könnte, die natürlich die Statistik der Quelle, das wäre die Urnehmer da drinnen, berücksichtigt, wie oft da hier ein Ball mit einer bestimmten Zahl drinnen ist. Ja? Das heißt, wir könnten jetzt unsere Fragestellung jetzt einmal, sie ist schon gerichtet hier, so formulieren, dass es eine Frage so formuliert, dass die möglichen Antworten die gleiche a priori Wahrscheinlichkeit besitzen. Das heißt, ich muss mir jetzt anschauen, wie viele Bälle der Urne drinnen sind und die Häufigkeiten hier anschauen und die dann sozusagen zusammensortieren und schauen, damit hier die gleiche a priori Wahrscheinlichkeit für die Ja-Entscheidung, der nämlich, dass das richtig ist, herauskommt. Ja? Der darf nur Ja oder mit Ja oder Nein antworten. Ja? Das muss ich immer vor Augen halten. So, wie schaut hier die Entscheidung aus? Ja, das heißt, er fragt jetzt nicht, ist die Zahl 1, sondern er fragt, ist sie kleiner wie 2? Wenn sie kleiner ist wie 2, dann muss er eine zweite Frage stellen, nämlich, ist sie 1? Wenn sie 1 ist, dann ist er noch mit 2 Fragestellungen hier zum Ergebnis gekommen. Wenn nicht, dann habe ich natürlich den Wert 2 herausgefunden. Auch richtig. Ja, das heißt, die haben ein Viertel und die haben ein Viertel hier. So, wenn ich hier nicht zum Erfolg komme, dann muss ich fragen, ist sie kleiner wie 4? Ja, ich sage, ja, es ist kleiner wie 4, dann muss ich wieder nachfragen, ist sie 3? Ja, Sie sehen hier schon wieder ein Achtel. Ein Achtel ist wieder ein Viertel. So, von diese drei blau gezeichneten Wurzeln sozusagen mit den darunterliegenden liefern wieder ein Viertel. Ja, das heißt, wir haben hier ein Viertel, aber hier ein Viertel und hier natürlich entsprechend da ein Viertel und da ein Viertel herunter. Ja. Das heißt, ich habe immer die gleiche Wahrscheinlichkeit, hier dieses Ergebnis zu bekommen. Und wenn ich mir hier jetzt ausrechne, die Anzahl der Fragen, die ich zu stellen habe, im Mittel und zum richtigen Ergebnis zu kommen, dann liege ich unter 3. Ja, das heißt, ich komme hier, oder sollte hier im Mittel, mit maximal 3 Fragen zum richtigen Ergebnis kommen. Natürlich ein bisschen schwierig mit den Komma-Werten hier, aber Sie sehen jetzt mal, ich bin um eine Stufe geringer geworden. Ja? Nicht mindestens 3 Fragen, sondern ich könnte mit 3 auskommen. Ja? Das heißt, ist da vielleicht ein System dahinter? Ja? Von diesem, kann ich da etwas lernen vielleicht daraus, hier für meinen Sachverhalt? Und die Antwort auf diese Frage liefert mir die Entropie. Ich habe die Entropie noch nicht erklärt, was die Entropie ist. Ich setze sie hier, ich verwende sie hier als Formel und setze einfach ein, ich erkläre sie Ihnen in 10 Minuten oder so. Ja, das heißt, ich verwende jetzt etwas, was ich noch nicht erklärt habe. So, das heißt, ich habe hier die Entropie, ich verwende hier die Formel für die Entropie, die ich später gleich erklären werde. So, entscheidend ist hier der Wert, der hier herauskommt. Der Wert ist 2,75. Ja, das heißt, 2,75 ist sozusagen der optimale Wert im Sinne oder minimalen Anzahl an Fragen, die ich zu stellen habe, um zum richtigen Ergebnis zu kommen. Und Sie sehen hier, ich habe meine Strategie, ich habe zwei Strategien verfolgt. Die erste Strategie war unter Anführungszeichen weit entfernt von diesem Wert hier, die andere ist schon sehr knapp bei diesem Wert gelegen und hat natürlich auch das bessere Ergebnis gebracht. Das heißt, die Entropie stellt sozusagen den Grenzfall dar hier, für mein Problem mit den Ja-Nein-Entscheidungen zum richtigen Ergebnis zu kommen. Ja? Also, ich erkläre gleich, was Entropie ist. Das hier, entscheidend ist der Zahlenwert. 2,75 liegt sehr nahe bei dem Wert, den wir in der zweiten Strategie behalten haben und relativ weit entfernt von der ersten Strategie, die wir hier verwendet haben. So, das heißt, die Erkenntnis aus diesem Beispiel ist, es macht durchaus Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, was die Entropie ist und wie man diese Entropie als Grenzwert hier nähern kann. Bedeutet nichts anderes in der Quellcodierung, als die Redundanz zu eliminieren. Das heißt, es gibt zwei fundamentale Theoreme der Informationstheorie. Das heißt, die minimale mittlere Codewortlänge kann nie kleiner werden als die Entropie. Das ist gleichbedeutend mit unserer minimalen Anzahl an zu stellenden Fragen. Ja, das heißt, es ist eine Grenze, eine fundamentale Erkenntnis. So, und das andere ist eine Folge sozusagen von dem, wenn ich mich ein bisschen mit den Zahlenwerten spiele, mit wie viele Kugel ich da hinein tue, dann kann ich natürlich so gestalten, auch, dass ich sage, okay, wie muss das ausschauen da drinnen, damit ich hier genau zu dem Grenzwert komme. Das heißt, wenn das hier Potenzen von 1,5 sind. Ja, das heißt, hier haben wir genau gesehen, hier, wir haben hier ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel und so weiter verwendet. Daher sind wir auch auf der richtigen Grenzwert gekommen. Das war schon ein bisschen gebürgt, wenn Sie so wollen von mir. So, Information und Entropie. Das heißt, wir haben jetzt da ein bisschen eine Motivierung bekommen. Also die Entropie ist eine wichtige Größe, eine fundamentale Größe, weil sie uns hier einen Grenzwert vorgibt. So, die Frage ist immer generell, was ist Information und was ist Entropie? Wir beschäftigen uns hier mit Quellen, wo wir nur binäre Informationen haben, prinzipiell haben. Vorläufig haben wir ein einfaches Beispiel. Und wenn wir sie nicht haben, dann haben wir Symbole. Symbole setzen sich aber auch wieder in unserem Sinne in Bits zusammen, das ist auch eine diskrete Vorgangsweise. Ja, das heißt, wir haben keine analogen Symbole, indem wir hier irgendwelche Zahlenwerte drinnen haben, die im reellen Zahlenstrahl genommen sind. Also wir haben irgendwelche Werte, die halt irgendwie diskret sind. Im einfachsten Fall ist es der Grenzfall des binären Werte. Ja. So, jetzt brauche ich ein paar Erkenntnisse über Information. Information ist etwas, eine fundamentale Eigenschaft, die mit dem Auftreten verbunden ist. Ja. Das heißt, wenn Sie immer das gleiche Symbol übertragen, ja, dann ist es offensichtlich, dass hier keine Information übertragen wird, weil es eindeutig vorhersagbar ist. Weil die kann man die ganze Übertragung ersparen. Ja, das ist ein Grenzfall. Ja. Wenn ich immer nur das Gleiche übertrage, das heißt sozusagen keine Unsicherheit da drinnen ist, dass irgendetwas anderes hier übertragen wird, dann ist es sinnlos, dieses zu übertragen. Das heißt, es ist der Grenzwert für eine useless Communication. Ja. Das heißt, brauche ich nicht mehr. Ja. Keine Informationsgehalt damit verbunden. Ja. Wenn ich hier eine Variationsvielfalt zulasse und sagen, okay, ich kann entscheiden hier, das könnte das sein, das sein oder das sein, dann habe ich eine Information, die ich extrahieren kann. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich die Information stimmen muss. Ja, das heißt, es geht lediglich darum, effizient zu übertragen im Sinne von viel Information pro Zeiteinheit, ja, die Darstellung davon. Das heißt, keine Grenzfall ist sozusagen offensichtlich. Wenn immer dasselbe Zeichen übertragen wird, dann ist es keine Information. Das heißt, man kann dann jetzt schon irgendwie ein bisschen intuitiv daran herangehen und sagen, naja, wenn das nicht immer vorkommt, sondern weniger oft vorkommt und in Konkurrenz mit anderen Möglichkeiten steht, nämlich anderen Symbolen hier, dann wird natürlich höchstwahrscheinlich Information damit verbunden sein. Jetzt kann man den anderen Extremfall nehmen. Der andere Extremfall ist, wenn es fast nie vorkommt und wirklich extrem überhaupt nie vorkommt. Das ist natürlich kein besonders guter Grenzfall. Ja? Aber sobald die Möglichkeit besteht, dass es vorkommen kann, ist es natürlich ein Mitspieler in diesem Spiel. Ja, das heißt, je weniger oft etwas vorkommt, da drinnen, eine bestimmte Menge, ja, können Sie sich vorstellen, als Symbole oder Bauklötzchen, was immer hier, und ich nehme, irgendwer selektiert dann, sagt, das wird jetzt übertragen, das wird übertragen, das wird übertragen, und er nimmt immer irgendeinen bevorzugt und irgendeinen anderen nimmt er halt nicht, ja, oder sehr selten. Dann ist natürlich, wenn plötzlich der kommt, der sehr selten auftritt, ein Überraschungseffekt, wenn Sie so wollen. Ja? Juhu, irgendein Lego-Baustein ist gekommen oder so. Ja? Das heißt, die selten kommen, die haben die höhere Überraschung würde bedeuten hier einen höheren Informationsgehalt. So, das heißt, nach dieser einfachen Darstellung kann man überlegen, welchen funktionalen Zusammenhang Information haben muss oder haben kann. Ja? Das heißt, wenn die Auftrittswahrscheinlichkeit 1 ist, ist der Informationsgehalt 0. Das ist ein Extremwert, da kann es eindeutig festlegen. Je seltener etwas vorkommt, umso mehr Information überträgt. Und wenn es fast nie vorkommt, dann ist es natürlich sehr hoch. Jetzt kann man natürlich Funktionen überlegen, die diesem Sachverhalt gehorchen. Ja, es könnten irgendwelche Geraden sein, die halt eine negative Steigung haben, die halt irgendwo durch den Wert 1 gehen, da der Schnittpunkt, und dann halt irgendwo da drüber sind, und wenn sie über 1 sind, dann existiert es nicht mehr. Das heißt, der Definitionsbereich auf der X-Achse ist nur von 0 bis 1. Ja, das heißt, kommt entweder immer vor, das kommt nie vor. Drüber existiert es nicht mehr, und das ist keine Relevanz mehr. Das heißt, mich interessiert nur der Bereich, das liegt nämlich über. Der Wertebereich liegt zwischen, auf der X-Achse zwischen 0 und 1, und er liegt im positiven Wert. Ja, das heißt, Information ist einmal wichtig, kann einen positiven Wert haben. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Man kann Informationen durchaus ein bisschen mit einem Minusvorzeichen belegen, aber dann nur als mathematische Hilfe sozusagen, wenn nämlich Information zerstört wird, kann ich mir das vorstellen wie eine negative Information. Aber das wollen wir jetzt momentan noch nicht betrachten. Das heißt, Information ist immer was Positives. Und es kann nur zwischen 0 und 1 variieren. So, das andere, das ich hier noch haben möchte, ist zum Beispiel, ich habe hier diese Quelle und habe mehrere Symbole. Die haben alle bestimmte Auftrittswahrscheinlichkeiten. Ja, man bezeichnet diese Auftrittswahrscheinlichkeiten als Primärwahrscheinlichkeiten. Ja, das heißt, das kann ich beobachten, kann ich verifizieren, kann ich Statistiken anlegen. Ja, das ist die Vielfalt, die da vorkommt. So, das heißt, wichtig ist einmal, Information ist eine positive Größe. So, wenn ich mir jetzt das vorstelle von der Achse 0, bis 1 auf der X-Achse, dann ist sie monoton abnehmen. Ja, und zwar bis zum Wert 0, den es beim Abschnitt auf der X-Achse mit dem Wert 1 hat. Ja, das heißt, es ist eine monoton abnehmende Funktion. So, das dritte, was hier steht, sozusagen, ist das, was man nicht so leicht sieht. Ja, das heißt, das muss aber auch erfüllt werden. Das ist irgendwie intuitiv einsichtig, wenn ich zwei Informationen addiere. Ja, das heißt, dann sollte der Informationsgehalt sich ebenfalls addieren. Ja, das heißt, ich verlange die Additivität der Information, die da drinnen steckt, wenn ich zwei verschiedene Symbole hierher nehme. So, ist es bisher hier einmal klar geworden? Dann fasse ich das einmal kurz zusammen in dieser Darstellung. Das heißt, wir haben zwei Ereignisse. Zum Beispiel Ereignis A1 ist, wann x gleich 1 ist, oder Ereignis A2, wann x gleich den Wert 2 besitzt. So, der hat eine bestimmte Wahrscheinlichkeit dafür, dass es x gleich 1 ist, so eine Auftrittswahrscheinlichkeit. Und der hat ebenfalls die Wahrscheinlichkeit hier mit B2, dass dieses hier auftritt. So, ich kann dem hier mal prinzipiell einen Informationsgehalt zuordnen, aber nur durch ein Symbol, durch einen Buchstaben, der einen bestimmten Wert repräsentiert. Und dieselbe Art und Weise hier diesem Ergebnis hier einen bestimmten Informationsgehalt I2 zuordnen. Und jetzt möchte ich das kombinieren, möchte sagen, A3 ist A1 plus A2. Ja, ich möchte haben, dass diese Addition hier ebenfalls in einer Addition endet mit den Informationen. Ja, ich möchte, dass ich auch die Informationen addiere. So, das Problem dabei ist aber nur, wenn hier die Auftrittswahrscheinlichkeiten hier vorgegeben sind, dass die Auftrittswahrscheinlichkeit für dieses Ereignis hier multiplikativ zu berücksichtigen ist. Ja, das heißt, die Art dieses Multiplikationstheorem, das Sie hier Statistiken. Das heißt, die Auftrittswahrscheinlichkeiten werden multipliziert und die Informationsgehalte, die sollen sich addieren. Ja, und zugleich soll natürlich die Monotonie der Information erhalten bleiben, die Grenzwerte erhalten bleiben und so weiter. Das heißt, da unten bekommen wir einen Hinweis, wie der funktionale Zusammenhang für die Information lauten muss. Ja, das heißt, wenn ich hier das Produkt habe, hier die Addition habe, dann sind wir mehr oder weniger bei einem logarithmischen Zusammenhang angelangt. Ja, das heißt, ich habe hier, nehmen wir diese Darstellung hier, ja, bevor wir die andere hier anschauen. Das heißt, ich habe hier meine Auftrittswahrscheinlichkeit für das n-te Symbol aufgetragen. Ja. Vor dafür ist es aber nicht so wichtig. Das heißt, ich habe hier einen Wertebereich zwischen 0 und 1. Ja, das heißt, das, was hier ausgefüllt ist, natürlich geht es nach oben noch weiter, hier ist der interessierende Bereich. Das heißt, die Auftrittswahrscheinlichkeit kann nicht größer als 1 werden. Ja, mehr bedauernd auftreten kann es nicht. Ja, so, das heißt, ich habe hier, ich möchte die Additivitätseigenschaft erfüllen. Das heißt, ich kann mir hier mal eine Funktion, die irgendwie monoton abnehmen ist, hineinzeichnen, prinzipiell. Ich könnte auch diese hier hernehmen. Ja? Nur mit den Geraden habe ich das Problem, dass ich die Additivitätseigenschaft nicht erfüllen kann. Das heißt, ich kann das nur mit den Logarithmen hier erfüllen. Das heißt, ich habe hier, das wäre die normale Logarithmusfunktion, Logarithmus x, hier in dem Fall halt schon dargestellt mit dem 2er Logarithmus, aber das ist vollkommen gleich einmal. Vorläufig könnt ihr auch den 10er Logarithmus hier vorstellen. Das heißt, der erfüllt nämlich genauso die Additivitätseigenschaft. Das heißt, das wäre der. Das heißt, das ist aber nicht monoton abnehmen. Das heißt, ich muss das mit einem negativen Vorzeichen belegen. Dann bin ich in dem Bereich, der mich interessiert. Das heißt, die Information für ein bestimmtes Symbol hier hat einmal einen negativen Logarithmus hier und eine Auftrittswahrscheinlichkeit. Ich kann jetzt mit den Logarithmen gesetzt, das Minus da hineinziehen, indem ich sage, das ist der Logarithmus von 1 durch p. Ja, damit habe ich das Minus weggebracht, weil mir das irgendwie stören sollte. Ja, das ist einmal klar geworden. Das heißt, ich habe meine Fragestellungen dahin und meine Gesetze dahingehend formuliert, dass die Information additiv sein muss, dass sie monoton abnehmend sein muss und dass sie immer positiv sein muss. Ja, das heißt, ich bin ganz heuristisch sozusagen zu dem Ergebnis gekommen, dass es irgendeine Logarithmusfunktion sein muss. Ja? Vorläufig einmal noch nicht ganz wichtig, welche eine Logarithmusfunktion es ist. Aber prinzipiell erfüllt es diese Eigenschaft hier. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Das heißt, die Häufigkeit multiplizierter Informationen addieren sie. Das heißt, negativer Logarithmus. So weit sind wir mal vorgekommen. So, das heißt, die Information für ein bestimmtes Symbol ist der negative Logarithmus mit der von der Auftrittswahrscheinlichkeit dieses Symbols oder entsprechend an 1 durch pn. Ja, das heißt, das ist mehr oder minder die Formel für die Information. Ja, das heißt, wir wissen jetzt, wie sich Informationen mal formelmäßig zusammensetzen. Aber die Frage ist jetzt, warum 10er Logarithmus oder den 2er Logarithmus? Ja, wir messen Information hier in Bit, der bietet sich hier der Zweierlogarithmus an. Aber prinzipiell können Sie von der Beschreibung her jede Logarithmusfunktion nehmen. Das heißt, wenn wir die Information in Bit messen wollen, und das wollen wir, dann nehmen wir den Zweierlogarithmus. Und der erfüllt genau dieselben und die gleichen Bedingungen hier, die ich vorher gestellt habe. Nämlich Additivitätstheorem, Monotonie und positiv die ganze Zeit. Ja, das heißt, ich habe hier den Zweierlogarithmus. Das ist die Information, die hier drinnen steht. So, das ist eine Möglichkeit hier. Ich habe aber jetzt nicht nur ein Symbol und damit eine Häufigkeit, sondern ich habe jetzt dann mehrere Symbole in einem bestimmten Pool drinnen, den ich hier als Alphabet bezeichne. Ja? So, das heißt, ich kann mir jetzt natürlich die mittlere Information überlegen. Die brauche ich auch. Das heißt, die Quelle selektiert nach einem bestimmten Muster die Symbole, die zur Übertragung anstehen, ja, die übertragen werden müssen. Das heißt, der mittlere Informationsgehalt, der damit verbunden ist, ist natürlich hier der mittlere Informationsgehalt, der sich ergibt, wenn ich über alle Symbole hier den Mittelwert bilde. Und da steckt natürlich die Information drinnen. In der Information steckt auch wieder die Auftrittswahrscheinlichkeit drin. Das heißt, die mittlere Information bezeichnet man hier als Entropie, und zwar in Anlehnung an die Gasdynamik. Ja, mit Thermodynamik, Gase und so weiter, bezeichnet man hier für einen regellosen Zustand hier die Entropie. Das heißt, ich habe hier die Entropie, H von X, ist der Erwartungswert hier der Information. Und ich habe nichts anderes gemacht, als hier diesen Erwartungswert hier angeschrieben. Das heißt, die Entropie wird in Bit pro Symbole gemessen. Ja? So, dieses Diagramm, und werden hier an dieser Stelle mal eine kurze Pause machen. Also ich werde eine Pause machen und den Kollegen das Wort übergeben. Die werden Ihnen ein paar interessante Details verraten hier über die Abwicklung der Übung.